Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Letzte Ausgabe in der Saison 2025-2026 hier bei Kreisab. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer hoffentlich interessanten Episode. Und natürlich sprechen wir ganz ausführlich über das, was am Wochenende in Köln passiert ist beim Champions League Final Four der Männer. Der FC Barcelona hat sich mal wieder den Titel gesichert. Es ist die Mannschaft schlechthin in der Historie dieses Wettbewerbs. Und sie haben mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie mit allen Wassern gewaschen sind und sämtliche Spielstile drauf haben und eine verdammt hohe Qualität. Und ja, das ist eines der Themen heute. Und dann sprechen wir auch über den THW Kiel, denn der THW Kiel steht anscheinend vor einer großen Veränderung. Ja, man hat sich, man hört zumindest dann doch dazu entschieden, den Trainer zu wechseln. Und ja, das ist durchaus ein Thema, das man noch mit reinnehmen sollte. Ich hoffe, dass da während der Aufzeichnung vielleicht noch eine validere Information hereinflattert. Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich setze da ein bisschen auf die Künste meines Gastes, Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Bringst du solche Künste mit?
Das gucken wir mal. Wir versuchen natürlich, uns beim THW Kiel auch umzuhören, auf den aktuellsten Stand zu bringen. Dieses Wochenende in Köln war der THW nicht dabei. Von daher gab es natürlich wenige Möglichkeiten, im 1:1-Gespräch mit Verantwortlichen da zu sprechen. Also man hat da am Wochenende so viel zu tun. Ich habe dieses Jahr zumindest keinen vom THW Kiel im Umlauf gesehen oder sowas. Da hatte ich keine Zeit zu.
Ja, tatsächlich habe ich auch niemanden gesehen. Es gab ja das übliche Meeting des Forum Club Handball. Da wird schon ein Verantwortlicher des THW Kiel mit dabei gewesen sein. Ich gehe mal von Viktor Szilágyi aus. Allerdings haben wir bislang nichts gehört. Aber das soll zu Beginn auch nicht unser Thema sein. Ich möchte einen lieben Gruß schicken, bevor wir so richtig durchstarten. Ich bin am Wochenende, also am Donnerstag, bin ich angereist und bin dann mit dem Kollegen der Plattform Strichspieler, für die ich ja die Interviews führe auf Englisch. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da haben mir viele zur Verfügung gestanden, der Protagonisten dieses Wochenendes. Da bin ich mit dem essen gegangen, bei einem Italiener, auf der Brühlerstraße in Köln-Baiental. Gusto e Melodia heißt der. Das war so gut, da bin ich da einfach jeden Tag danach essen gegangen. Ja, natürlich bekommt man auch was, und das ist immer top, darf man auch mal erwähnen, bekommt man etwas bei Media Catering direkt in der Halle. Also das ist seit Jahren wirklich absolut in Ordnung, sogar mehr als das. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Aber ich bin ein bisschen angefixt worden. Und Dorothea und Lorenzo, die waren einfach so fantastisch. Da musste ich jeden Tag hin. Also falls ihr gerne mal nach Köln italienisch essen gehen wollt, geht da mal hin. Kennst du den Laden, Christian? Wo gehst du italienisch essen in Köln?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne im Kölner Norden, von daher ist Köln-Baiental dann doch die ganz andere Ecke der Stadt. Deswegen bin ich da bis jetzt noch nicht gewesen. Ja, italienisch essen gibt es einige gute Läden. Frag mich jetzt nicht nach genauen Namen. Also es gibt das Piccola, wo man wirklich gut sonntags brunchen kann oder auch mal halt gut italienisch essen kann. Es gibt sehr viele gute Italiener hier in Köln, weil wir natürlich auch aus unserer Tradition als ehemalige Fortstadt natürlich auch viele Gastarbeitergenerationen haben, die natürlich da ihre Heimat gefunden haben. Und es gibt sogar gefühlt eigene italienische Stadtteile, wie teilweise in Ehrenfeld oder sowas. Also es gibt, glaube ich, 3 italienische Supermärkte oder sowas. Also da kann man in Köln sehr gut sich italienisch versorgen.
Es war ja auch ein Italiener dabei am Wochenende, Leo Prantner, ja, bei den Füchsen Berlin, hat eine sehr, 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 sehr untergeordnete Rolle gespielt. Aber ja, also das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Ist ja schön, wenn man so ein tolles Wochenende hat. Es war zwar irgendwie anstrengend und irgendwie hat es mich nicht so richtig mitgerissen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber lass uns jetzt mal zum Sportlichen kommen. Also wir haben ein Halbfinale gehabt, 2er deutscher Mannschaften, und die Füchse Berlin gegen den SC Magdeburg war ja eine Partie, die wir jetzt in den vergangenen Jahren sehr oft gesehen haben, beziehungsweise auf die wir uns sehr häufig auch fokussiert haben, weil eine sportliche Rivalität entstanden ist. Mein Gefühl war im Vorfeld, dass, weil alle gesagt haben, ja, Magdeburg wahrscheinlich eher nicht, dass es genau anders kommt. Aber, und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, alle haben gesagt, schaffen die Füchse es, das Tempospiel so zu etablieren, wie sie das möchten, werden sie diese Partie am Ende für sich entscheiden, und genauso ist es gekommen.
Ja, genau so ist es gekommen. Rekord eingestellt für Tore in Köln in 60 Minuten. Also 2019 hatten wir das mal in einem Spiel um Platz 3, 40-35 mit 75 Toren. Jetzt in einem Halbfinale, wo es eigentlich um alles geht, zeigt aber auch einfach, wie hoch das Tempo in dieser Partie war. Gut, Torwartparaden gab es nicht, weil aber auch einfach die Mannschaften so gnadenlos in dieses 1-1 gegangen sind und Abschlüsse auf 6 Metern hatten. Da muss man auch ehrlich sein, da ist es schwierig für Weltklasse-Keeper wie Hernandez, wie für Milosavljev oder auch mal für Mandic und dann Lasse Ludwig. Also da muss man den Torhütern nicht ganz die Schuld geben.
Finde ich auch, in so einem Spiel gefühlt ohne Abwehr, was nochmal natürlich den Füchsen deutlich eher entgegenkam. Es gab aber dann trotzdem Mitte der zweiten Hälfte so eine Phase, wo man das Gefühl bekam, jetzt kippt das Ding. Hattest du dieses Gefühl auch?
Ja, also ich hatte das Gefühl, es gab ja einmal diesen Moment, wo dann auch der SCM, ich glaube, ein einziges Mal dann in der zweiten Halbzeit sogar in Führung gegangen ist. Und dann kam aber direkt die Antwort der Füchse. Und das war schon wirklich bockstark. Also wie man da wirklich sagen kann, diese Reaktion zu zeigen und direkt wieder das Momentum sich zurückzuholen, was man einmal kurzzeitig aus der Hand gegeben hat. Das war eine richtig starke Reaktion. Und das war eigentlich dieser Punkt, der mich für den Sonntag dann auch optimistisch gemacht hat ein bisschen. Aber da kommen wir später zu.
Ja, ich möchte nochmal bei dieser Partie bleiben, weil da doch einige interessante Punkte zusammengekommen sind. Du hast ja gerade auch die Torhüter angesprochen. Am Ende war es so, dass tatsächlich die paar Paraden, die Dejan Milosavljev hatte, den Unterschied ausgemacht haben. Der hat dann 3-4 Dinger gehalten in der Schlussphase und das war dann der Grund, warum die Füchse ins Finale gekommen sind und die Reaktion, die du gerade angesprochen hast. Ja, also mein Eindruck war, okay, irgendwann stand es ja dann unentschieden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Gleich geht Magdeburg in Führung, gleich setzen sie sich ab und gleich haben sie das Ding in der Tasche. Also ein klassisches SC Magdeburg-Spiel, vor allem in dieser Saison. Und da muss ich genauso wie du nochmal betonen, Hut ab an die Füchse. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dann noch dagegen halten. Aber das zeigt natürlich auch, dass sie Charaktere in dieser Mannschaft haben. Ich nenne da mal ganz exemplarischen Max Dari. Über Matthias Gitze müssen wir gar keine Worte verlieren. Die dann in der Lage sind, die Mitspieler so mitzureißen und diese Spiele dann für sich zu entscheiden. In der kritischen Phase, in einer ganz, ganz engen Situation hinten raus.
Ja, ich möchte auch Nils Lichtlein da ins Licht mal stellen. Der hat wirklich da gerade in diesem Spiel auch eine herausragende Leistung gebracht. War auch im Finale nicht der schlechteste. Also da muss man wirklich mal sagen, da brauchen wir nicht auf die ausländischen Spieler, die auch alle ihren Anteil haben. Aber gerade Nils Lichtlein hat für mich auch da in dieser Partie einen ganz wichtigen Anteil daran, dass die Füchse dieses Match auch zu ihren Gunsten biegen konnten.
Also die Füchse dann mit einem verdienten Sieg, wie ich finde. Ich glaube, das siehst du genauso, ins Finale eingezogen. Das zweite Halbfinale war ein Spiel, wo man, ich würde sagen, nach einer Viertelstunde dachte, okay, Barcelona spielt das einfach runter. Hast du das auch so empfunden?
Ja, also ich habe wirklich gedacht, das hat mich so ein bisschen an das Finale von 2010 erinnert. Barcelona hat das Ding eigentlich locker im Griff und gibt es dann eigentlich noch in der Schlussviertelstunde irgendwie so ein bisschen leichtfertig aus der Hand. Und Albor hat es wirklich eigentlich auf der Hand, dieses Spiel zuzumachen und kann es dann in der regulären Spielzeit nicht nutzen und dann ist Barcelona wieder zurückgekommen.
Also Barcelona hat, finde ich, in beiden Spielen defensiv überragend gespielt. Wir kommen ja gleich dazu, auch wenn sie im Finale 34 Tore kassiert haben, 32 Gegentore nach 70 Minuten im ersten Halbfinale ist natürlich sowieso extrem stark. Wir müssen natürlich über Emil Nielsen sprechen. Insbesondere im Halbfinale hat er ein überragendes Spiel gemacht. Er hat auch viele Freie gehalten. Aber ich war sehr enttäuscht von diesem Wunderrückraum um Arnoldsen und Höxer im Halbfinale. Also dazu kommt ja dann noch die Quote von Juri Knorr. Alle drei, also die drei genannten, haben jeweils 10 Würfe genommen. Keiner hat über 50% getroffen. Am Ende waren die zusammen 13 von 30. Das ist einfach deutlich zu wenig, wenn es drauf ankommt.
Also vor allem Höxer hat für mich nicht funktioniert. Bei Juri muss man wirklich dazu sagen, es gab halt für mich Phasen, da haben alle diese Verantwortung auf ihn geschoben und er war derjenige, der sich dann die doofen Würfe nehmen musste. Das lief bei Juri, glaube ich, ganz gut. Er ist mit 4 von 5 gestartet, Und dann kam diese Phase, wo es dann für Albon nicht mehr lief und er musste sich jeden möglichen beschissenen Abschluss am Ende nehmen. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, was bei ihm dann auch die Quote runtergerissen hat. Ich fand aber auch in Sander Sargosen, also bis auf diese zwei Aktionen in der Crunch-Time, war eigentlich Sargosen abgetaucht und hat eigentlich nicht das Niveau gezeigt, was man von ihm eigentlich erwarten würde. Also da gibt's ja eine ganze Reihe. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, warum Arnoldsen das Spiel um Platz 3 am Ende nicht gespielt hat, aber das sind so alles so ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss, die sind nicht an ihre Leistung herangekommen, die sie können.
Also sie waren meines Erachtens weit vom Leistungslimit entfernt oder das Leistungslimit ist nicht so hoch, wie wir das glauben, weil sie in der Vorrunde und im Viertelfinale sehr souverän aufgetreten sind. Vielleicht schätzen wir das ja auch falsch ein. Also das heißt, im Viertelfinale souverän aufgetreten. Ich meine, sie mussten ja auch arg kämpfen, um gegen Sporting weiterzukommen. Unentschieden im Hinspiel und ein Toresieg im Rückspiel. Also es war jetzt nicht so, dass sie Sporting aus der Halle geschossen hätten. Von daher muss ich meine Aussage, meine eigenen klein wenig revidieren. Aber sie haben natürlich eine sehr, sehr starke Gruppenphase gespielt. Steht ja außer jeglicher Diskussion. Aber Simon Dahl, ich weiß nicht, also das ist ja der immer noch relativ junge Trainer von Aalborg, ob du am Freitag beim Medientermin mit ihm gesprochen hast. Ich habe mit ihm gesprochen und er wirkte sehr im Tunnel. Er wirkte aber auch in einem Tunnel, in dem er sehr hibbelig war, sehr angespannt, sehr nervös. Und mir fiel es deswegen vor dem Halbfinale schwer, daran zu glauben, dass er seinen Spielern gegenüber die Ruhe ausstrahlen kann, die es benötigt für so ein Final Four. Hast du mit ihm gesprochen im Vorfeld?
Ja, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich hatte unter anderem mit Sander Sargosen gesprochen. Wir hatten mit Juri Knorr gesprochen von Aalborg und gucken natürlich da auch, welche Spieler ziehen natürlich auch oder welche Namen ziehen. Und deswegen hatte ich mit Simon Dahl nicht gesprochen. Und es ist halt einfach so, Köln ist ein ganz besonderes Pflaster, hat eine ganz besondere Magie und jeder, der zum ersten Mal in dieses Final Four kommt, muss sich erstmal an gewisse Abläufe und das Ganze drumherum gewöhnen. Das kennen wir auch von Olympischen Spielen. Wenn die Leute, die sonst irgendwie 4, 5 WMs gespielt haben, das erste Mal bei Olympia sind, ist das für die ein ganz anderes Erlebnis und die kommen nicht in diese Ruhe oder in diesen Fokus, den sie vielleicht bei einem normalen Turnier haben. Also das ist ganz normal. Dieser Rummel ist komplett anders. Das Interesse ist viel höher, als wenn du irgendwie ein Auswärtsspiel mal in Odense hast oder so. Ja, also das ist halt eine ganz andere Welt, Champions League Final Four. Das muss man so sagen. Und dass das an Trainern und Spielern nicht unbedingt spurlos vorbeigeht, dafür sind es Menschen.
Ist auch absolut nachvollziehbar. Also das war jetzt kein Vorwurf in Richtung Simon Dahl. Es war ja auch das erste Champions League Final Four, zumindest für Nikola Krikau. Aber dem hat man diese Nervosität oder eventuelle Nervosität überhaupt nicht angemerkt. Eine Sache hat natürlich aber Simon Dahl dann relativ gut gemacht. Er hat dann irgendwann auf 7-6 umgestellt. Und dadurch hat Aalborg die Verlängerung erzwungen. Also das war die Maßnahme, die Barcelona dann tatsächlich zu schaffen gemacht hat.
Ja, wie er es in der Pressekonferenz gesagt hat, das war unsere Lösung und das war unser Tod. Ich glaube, auf diese Sache kann man es gut zusammenschreiben. Letztendlich ist Aalborg nur in diese Verlängerung gekommen mit diesem 7-6. Das haben sie wunderbar gespielt in der regulären Spielzeit. Also wirklich gute Lösungen gefunden. Sie haben das mit den zwei Kreisläufern optimal gelöst. Sie haben dadurch Räume geschaffen, die dann wieder die Rückraumspieler nutzen konnten. Und das war wirklich stark. Und dann kommt aber, und das fängt schon in der 59. Minute oder so mehr oder weniger mit diesem kuriosen Videobeweis an. Vielleicht lässt danach auch so ein bisschen die Konzentration bei der Mannschaft nach. Aber dann kommt ja dieser technische Fehler von Höxer direkt kurz vor Ende, der dann noch den vermeintlichen Siegtreffer beinahe von Barca eingebracht hätte. Und dann sind es, glaube ich, in der ersten Hälfte der Verlängerung von 5 Toren sind 4 ins leere Tor.
Ja, also da haben sie dann auch Fehler gemacht. Da bin ich überrascht gewesen, weil sie es vorher ja extrem gut gespielt haben, mit sehr viel Geduld. Dann, wenn Nielsen mal einen gehalten hat, sind die Abpraller oft ins Seiten ausgegangen, aber sie haben Durchbrüche kreiert und waren immer abschlussstark. Also ich bin ein bisschen, ja, fast schon schockiert gewesen, dass sie es dann so leichtfertig aus der Hand gegeben haben. Aber insgesamt finde ich dann doch, über die 70 Minuten betrachtet, ging der Sieg des FC Barcelona absolut in Ordnung.
Ja, absolut. Und mir ist eine Szene direkt nach Ende der regulären Spielzeit aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber da ist die Mannschaft von Aalborg in Richtung Kabinentunnel. Also als ob sie sagen, hier, das Spiel ist vorbei, wir gehen jetzt nochmal in die Pause und gehen in die Kabine zurück. Wo dann fraglich war in dem Moment, ob der Treffer von Barca zählte oder nicht. Also selbst wenn es Verlängerung gewesen wäre, hätte es ja keine Veranlassung gegeben, in Richtung Kabine zu gehen. Und das war vielleicht so ein bisschen, was darauf schließen lässt, dass in dem Moment gerade der Fokus nicht ganz da war.
Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Das hat einige in der Halle sehr überrascht, Alarm geguckt. Was ist denn los mit denen? Warum gehen die in Richtung Kabine? Es war dann, ja, sag mal, die halbe Mannschaft schon im Tunnel und der Rest, der stand dann noch auf dem Spielfeld und dann wurden die zurückgewunken. Also, ja, äußerst kurios, aber das stimmt schon. Das ist dann so eine Kleinigkeit, die vielleicht aufzeigt, dass die Spieler nicht ganz bei der Sache sind, so verrückt das klingt, in einem Halbfinale der Champions League. Also, das passt ja vorne und hinten nicht. Aber gut, Barcelona hat sich durchgesetzt. Überragende Defensive, vor allem in der Crunch-Time haben wir drüber gesprochen. Also in der Crunch-Time dann in dem Fall ganz konkret die Verlängerung. Und wenn du hinterher über das Spiel nachdenkst, dann fragst du dich eigentlich, warum es überhaupt in die Verlängerung gegangen ist, weil Barcelona wirklich stark war. Spiel um Platz 3, Christian, das ist ja so eine Sache. Also ich glaube, kein Spieler hat da irgendwie im Ansatz Bock drauf. Es muss aber trotzdem gespielt werden. Wie hast du dieses Spiel um Platz 3 erlebt?
Ja, genau so letztendlich. Also ich habe schon am Anfang das Gefühl gehabt, dass beide Mannschaften nochmal motiviert waren, diese Niederlage aus den Beinen zu schütteln, die Anfangsphase. Und dann bis zum 6-6 war wirklich ein hochklassiges Match auf einer Schlagauftausch hin und her. Und dann kam bei Aalborg dieser Einbruch mit 0-4 zum 6-10. Und dann sind sie nach der Auszeit auch nicht wieder reingekommen. Dann war das Ding eigentlich durch. Dann war es eigentlich nur noch verwalten und darauf warten, dass die 60 Minuten umgehen.
Ja, das ist ein bisschen immer dieses Dilemma dieser Partie. Was ich dem SC Magdeburg hoch anrechne, ist, dass sie es auch bis zum Schluss durchgezogen haben. Also es wurde zu keinem Zeitpunkt irgendwie nochmal eng, dass man hätte denken können, das gibt nochmal in die Richtung der Dänen.
Ja, und also wenn man mal anguckt, sich gerade diese Spielzeit auch, die Bennett verteilt hat, ja, also es hat ja wirklich zu 90% die erste 7 gespielt. Also jetzt im Tor hat dann Mandic gespielt, aber ansonsten, es hat klar fast durchgespielt, Gisli hat fast durchgespielt. Ja, auf Rückraum rechts haben sie gewechselt, aber dann haben sie mit Mertens und Hornke durchgespielt, Saugstrup hat am Kreis durchgespielt. Also es gab da ja kaum irgendwie Wechsel. Klar, 90 Sekunden vorm Ende gab es dann diesen emotionalen O'Sullivan-Moment. Ja, und es gab mal 7 Meter von Manuel Zehnder, aber geschenkt.
Zeigen diese Personalentscheidungen von Bennett Wiegert nochmal auf, also sehr deutlich auf, wie ich zumindest finde, wie wichtig dieses Spiel für den SC Magdeburg dann vielleicht doch war, also mit einem Sieg aus der Nummer rauszugehen, weil so kurios das klingen mag, die haben ja eine überragende Bundesliga-Saison gespielt. 4 Minuspunkte, nur eine Niederlage. Also das ist ja etwas, was jeder Verein vor der Saison sofort unterschreiben würde, weil das eigentlich bedeutet, du bist auf jeden Fall deutscher Meister und das wahrscheinlich extrem souverän. Aber sie haben ja dieses Pokalhalbfinale vor einigen Wochen gegen den Bergischen HC verloren. Sie haben jetzt hier das Halbfinale verloren gegen den großen Rivalen, gegen die Füchse Berlin. War das deswegen nochmal ein wichtiges Spiel und kannst du nachvollziehen, warum Bennett Wiegert dann so entschieden hat, was seine Aufstellung angeht?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also 2026 ist die Bilanz vom SCM gegen Köln 1-3 jetzt. Das muss man ja so sagen. Also sie haben ja das Spiel um Platz 3 beim Lidl Final Four auch verloren. Und ich glaube, Bennett geht es da nicht um die 75.000 Euro mehr Preisgeld, sondern er wollte wirklich diesen positiven Abschluss haben, diese Erleichterung und zu sagen, okay, nächste Saison greifen wir wieder an und wir wissen, dass wir in Köln gewinnen können. Ich glaube, das spielt alles in solche Momente rein. Also man hat das ja auch beim Lidl Final Four gesehen, wie erleichterten Matthias Gitzel und Co. waren, ja, dass sie halt diesen Titel in Köln geholt haben. Also das war für die auch was ganz Besonderes damals gewesen. Und ich denke, so ein bisschen ist es bei Bennett auch. Wir müssen zeigen, dass wir auch in Köln ein Spiel gewinnen können, damit wir dieses Selbstvertrauen fürs nächste Jahr irgendwie mal dann wieder dabei haben.
Ich weiß gar nicht, ob das eine Frage des Selbstvertrauens ist, Christian. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn du so erfolgreich bist und wenn du das jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt hast, also sie haben 2 European League Final Fours gespielt und jetzt einige Male das Champions League Final Four. Wenn du immer am letzten Wochenende der Saison mit dabei bist und um den Titel spielst und den dann zweimal sogar auch gewinnst. Also das ist ja eine große Nummer für den SC Magdeburg. Ja? Also historisch betrachtet auch für den deutschen Handball eine ganz, ganz große Nummer. Dann stelle ich mir die Frage, ob irgendwann der Punkt erreicht ist, wo du nur noch funktionierst und die Magie ein bisschen verloren gegangen ist. Der SC Magdeburg ist ein Verein, der sehr emotional ist. Ich würde jetzt mal sagen, ja, vielleicht zusammen mit Eisenach, der emotionalste Verein im deutschen Handball. Und wenn diese Emotion ein klein bisschen schwindet und du nur noch so, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, robotermäßig unterwegs bist und von einem Sieg zum nächsten, dann kann es sein, dass dieser Funke, den du brauchst, ein bisschen verschwunden ist und du deswegen vielleicht nicht mehr so spielst, wie du spielen musst, um am Ende die Titel zu gewinnen. Ist das eine völlig falsche These von mir oder was denkst du darüber?
Nein, ich glaube, das kennt jeder aus dem Berufsalltag. Man kann nur einen bestimmten Zeitraum Vollgas geben und beim SCM, der ist ja jetzt wirklich die letzten Jahre wirklich von Turnier zu Turnier geeilt. Man war jetzt beim Pokal in der Endrunde dabei, man war bei der Club-WM dabei. Also es gibt ja kaum eine Mannschaft, die mehr Spiele absolviert hat wie der SCM. Und zum Glück durften sie diesmal die Playoffs überspringen in der Champions League. Aber das war schon ein enormes Pensum, was sie da diese Saison gemacht haben. Und das ja auch schon jetzt zum vierten Mal in Folge in Köln gewesen. Also davor waren sie zweimal im Endspiel der European League, glaube ich, in Folge. Also das ist ja schon eine richtige Ära, die da jetzt ist. Und dass man da nicht immer die emotionale Schiene auf 110% oder sowas hochkriegt, das ist auch verständlich.
Glaubst du denn, dass sich dahingehend der SC Magdeburg eventuell ein bisschen neu erfinden muss, dass Bennett Wiegert irgendwas umstellen muss? Ich meine, der Kader bleibt größtenteils zusammen. Vielleicht wäre es ja nötig, unabhängig davon, dass das fast alles fantastische Spieler sind, die ja auch weiter ihre Leistung bringen. Also ist jetzt nicht so, dass die auf einmal schlecht spielen würden, so ist es ja nicht. Aber dass man vielleicht dann einfach radikal sagen muss, okay, halbe Mannschaft austauschen, damit wir diesen Funken wieder bekommen?
Naja, die halbe Mannschaft austauschen ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, vor allem die Spieler, die da nicht spielen. Ja, also wenn ich jetzt überlege, was war denn der gewinnbringende Punkt, was hat der FC Barcelona besser gemacht als die Füchse Berlin und der SC Magdeburg, dann sage ich da zwei Sachen. Zum einen hat Barca die bessere Abwehr gespielt und das zweite ist, Carlos Ortega hat gnadenlos durchrotiert im Halbfinale, also hat seine komplette Bandbreite im Kader eingesetzt. Und bei den beiden Bundesligisten muss man schon sagen, die haben das Halbfinale mit 8 Spielern gespielt und die haben mehr oder weniger dann auch den Sonntag gespielt. Also das sind, glaube ich, die größten Punkte, die man dann sagen muss.
Ist das denn dann ein Problem, weil man in der Bundesliga spielt und diese Spieler, also die Besten, immer wieder einsetzen muss, um die Spiele zu gewinnen? Weil da hat der FC Barcelona natürlich in der Asobal einen deutlichen Vorteil.
Da hat der FC Barcelona in Asobal einen deutlichen Vorteil. Ich glaube, das sieht man alleine schon, wenn man guckt, wer da die teaminterne Torschützenliste in der Liga anführt. Das ist nämlich keiner der großen Namen. Ich weiß es jetzt auch nicht, wer es ist, aber es sind auf jeden Fall welche eigentlich, die in der zweiten Reihe sind. Und Sergio Hernandez hat es bei uns in der Boca auf Handball jetzt nochmal erneut gesagt, ein Jahr Bundesliga kostet dich 2 Jahre deiner Karriere. Kasper Mortensen hat es geliked auf Instagram, den Satz. Also scheint was dran zu sein.
Ja, das ist gar keine Frage. Und das ist ja auch ein Grund, warum es viele Spieler gibt, die dann irgendwie frühzeitig den Schritt aus der Bundesliga rausgehen. Und ich kann mich noch erinnern an einige Aussagen in Bezug auf den Wechsel von Jonathan Karlsburgert vom TBV Lemgo zum FC Barcelona. Aber das war die Entscheidung seines Lebens. Und wenn man jetzt sieht, wie der am Wochenende gespielt hat, ich erinnere mich an einen Block mit einer Hand, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es war im Halbfinale gegen Aalborg, eine sensationelle Szene, wie er auch teilweise die schnelle Mitte mitläuft, wie überhaupt der FC Barcelona die schnelle Mitte läuft mit Aleix Gómez und Dani Fernández. Also wenn die beide gleichzeitig auf der Platte stehen, das ist ein Tempo, was die da gehen. Da kommt keine Mannschaft der Welt mit. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Karlsbogert, der spielt dann da in der Liga so ein bisschen mit. Ja, der wird ja da nicht mehr als 20 Minuten auf der Platte stehen. Dann kann er sich schonen und dann weiß er, er muss bei den Champions League Spielen Leistung bringen. Und im Prinzip, Christian, so hart es klingt, die haben 14 Gruppenphasenspiele, wo es zählt, dann in der Regel noch, weil sie die Playoffs überspringen, 2 Viertelfinals und noch 2 Spiele beim Final Four. Das sind dann am Ende 18 Partien in der Saison und alle anderen Partien sind für den FC Barcelona mehr oder weniger scheißegal.
Ja, das kann man so zusammenfassen. Muss man wirklich sagen, seit diese Wirtschaftskrise in Spanien in den 2010er Jahren gekommen ist, die alle sämtlichen Konkurrenten praktisch weggefegt hat, seitdem ist ja Barcelona da konkurrenzlos und zum 13. Mal in Folge 5 Titel in der Saison. Das sagt, glaube ich, alles.
Trotzdem natürlich Hut ab an das, was Sie da gespielt haben, weil das ein verdienter Sieg war. Im Finale war Emil Nielsen auch wieder gut. Ja, er war nicht ganz so überragend wie im Halbfinale, aber auch immer noch extrem gut. Wer sehr, sehr gut gespielt hat, ich hatte es ja angesprochen, war Jonathan Karlsburger. Der läuft halt ein bisschen unterm Radar, weil er eigentlich nicht im Angriff spielt. Luis Frade hat sehr, sehr gut gespielt am Kreis und auch in der Defensive. Insbesondere dann nochmal nach der roten Karte gegen Ludovic Fabregas und Dom Makuz seine Spielleitung. Ja, also wie viel Ruhe er teilweise auch in die Aktion gebracht hat. Und die Außen habe ich schon erwähnt. Also das war rundum eine sehr gute Leistung des FC Barcelona. Und die Füchse haben meines Erachtens nicht verloren, weil sie so schlecht waren, sondern weil Barcelona so gut gespielt hat.
Also es gibt für mich so zwei Punkte. Also die Füchse hatten genügend Chancen eigentlich, dieses Spiel zu drehen. Aber sie haben dann immer in den entscheidenden Momenten, wo sie dieses Momentum sich hätten erarbeiten können, irgendeinen Fehler gemacht, auch teilweise völlig unbedrängt. Also da waren sie dann zu überhastet, sie wollten das zu schnell aufholen. Also fing schon in der ersten Halbzeit irgendwie an, nachdem sie einmal mit zwei Toren hinten waren. Und weiß ich nicht, da gibt's so 5, 6, 7, 8 technische Fehler, die du dir einfach auf dem Level in einem Finale nicht erlauben darfst. Und dann kommt natürlich eine ordentliche Leistung wirklich von Nielsen, von Makuč, von Frade hinzu, ja, gerade auf dieser zentralen Achse. Karlsburger, hast du gesagt, Blas Jans kann man mit Sicherheit auch immer noch mal herausstellen. Also wirklich diese Kaderrotation, die Barca gemacht hat, war da wirklich Gold wert. Die Spieler waren da wirklich noch frischer auch, vielleicht auch im Kopf frischer. Und dann war das gar nicht so entscheidend, dass sie halt 3 Stunden später das erste Halbfinale und eine Verlängerung hatten und eigentlich die intensiveren Zweikämpfe im Halbfinale. Sondern diese Kräftebalance war dann letztendlich das Entscheidende für den Sieg und diese bockstarke Abwehr. Und die haben die Füchse halt in dem Maße nicht hingestellt bekommen.
Ja, die Füchse bekommen nicht so oft eine sehr gute Abwehr hingestellt. Das ist vielleicht das Problem. Und wenn man irgendwann diesen Champions League-Titel gewinnen möchte, muss man sich an der Stelle vielleicht noch ein klein wenig verbessern. Also wir halten fest, der FC Barcelona, ein verdienter Sieger an diesem Wochenende. Ich möchte aber von dir noch eine Einordnung der Schiedsrichterleistung haben. Ich weiß, du hast da ja ein besonders kritisches Auge. Wie hat dir das an diesem Wochenende gefallen?
Also mit dem Samstag war ich nicht ganz so zufrieden, gerade im zweiten Halbfinale. Ich denke, wenn man da den Videobeweis macht in der Arnoldsen-Situation, dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Also entweder sagt man, das ist eine Zeitstrafe oder rote Karte für Thomas Arnoldsen, für den Gesichtstreffer, ja, oder man gibt das Tor. Aber zu sagen, es gab nichts und wir pfeifen Freiwurf für Arlbor, das ist für mich so wirklich so eine Entscheidung, die geht gar nicht. Und spätestens ab da wurde es irgendwie manchmal auch vogelwild mit den Entscheidungen von den beiden bosnischen Schiedsrichtern, die eigentlich in der ersten Halbzeit noch ganz gut angefangen haben. Aber irgendwann haben sie dieses Level verloren. Und die Norweger haben wirklich für mich zu Recht gezeigt, dass sie das Finale verdient hatten. Die beiden Franzosen waren auch nicht schlecht. Die hatten allerdings auch keine große Aufgabe zu meistern. Also da fehlte ja jede Intensität in der Partie. Und von daher war das im Spiel um Platz 3 jetzt nicht schwierig zu leiten. Sie haben sich aber mit Sicherheit auch künftig für mehr empfohlen. Also von daher. Und die beiden Schiedsrichter aus Montenegro, ja, war okay. Also gab ein paar kritische Situationen, die man vielleicht hätte anders lösen sollen. Aber sie haben keine Mannschaft bevorzugt oder sowas. Also von daher kann man mitleben.
Ja, ich fand es insgesamt in Ordnung. Also ich habe es schon deutlich schlechter gesehen und ich glaube, du auch. Von daher können wir das, glaube ich, an dieser Stelle abhaken. Ich möchte aber natürlich noch auf 1, 2 Kleinigkeiten eingehen. Ich bin ja tatsächlich bei jedem Final Four, was es bislang in Köln gegeben hat, vor Ort gewesen. Und wenn ich jetzt mal die ausklammere, wo es keine bzw. äußerst wenige Zuschauer gegeben hat, nämlich 2020 und 2021, war es das Final Four, was mich am wenigsten mitgerissen hat. Und bevor ich da vielleicht nochmal ins Detail gehe, würde ich gerne wissen, wie war das denn für dich?
Ja, also ich habe auch mit ein paar Zuschauern gesprochen, die sehen das ähnlich. Auch für mich war es letztendlich so, also die vier Fanblöcke, und das ist bei Barcelona keine Selbstverständlichkeit, haben eine gewisse Stimmung, Grundstimmung reingebracht. Aber es ist natürlich nicht so fanatisch gewesen wie jetzt bei Kielce, bei Westprem, bei Wada, ja, oder wenn die Kapelle von Nantes da ist oder sowas. Also das hat da alles irgendwie gefehlt. Und dann, aus meiner Sicht, liegt es an einer besonderen Sache, dieser Highspeed-Handball. Ja, also der Hallen-DJ darf Jingle spielen, wenn Tore fallen, wenn Spielunterbrechungen sind oder wenn Auszeiten sind. Nehmen wir jetzt mal dieses 40-35 von Füchse gegen Magdeburg. Dann fallen da 75 Tore. Du hast noch mal 6 Auszeiten. Du hast noch mal ein paar Spielunterbrechungen. Dann hast du am Ende 100 Musikeinspielungen. Ja, wie soll sich da irgendwie eine Stimmung entwickeln, die von den Fanblöcken auch auf das neutrale Publikum überspringt? Und das fehlt halt.
Ich fand besonders schlimm, dass teilweise die Musik erstmal relativ lange laufen gelassen wurde. Dann, also wir saßen ja schräg gegenüber des SCM-Fanblocks, als der im Halbfinale dann so richtig Gas gab, da gab es dann eine Auszeit und sie haben mit diesen SCM-Sprechchören angefangen, dann noch in Kombination mit den Fans oben drüber im Oberrang. Da habe ich gedacht, boah, richtig geil, jetzt geht's hier absolut zur Sache und die machen ordentlich Terz. Und was passiert? Es wird irgendein Scheißlied zum 20. Mal eingespielt, wahrscheinlich Sweet Caroline, das wäre ja der Klassiker. So, und damit machen die Stimmung komplett kaputt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es zum Beispiel bei den Toransagen relativ ruhig in der Halle war und die Hallensprecherin da jedes Mal ins Mikro gebrüllt hat. Also wirklich, ich muss sagen, ich bin echt tolerant, was viele Dinge angeht in diese Richtung. Aber das war so dermaßen drüber und ich muss auch nicht 50 Mal Sitaki hören und dann noch irgendwie Country Roads und so weiter. Auch ganz viele deutsche Lieder, also ein mittlerweile fast verdeutschter Event und wir sind hier beim Champions League Final Four. Boah, fand ich schwierig.
Ja, wir haben aber auch 2 dänische Lieder gehört, also muss man schon dazu sagen. Ja, also es war unter anderem das Lied der Frauen-EM 2010. Lief als Lied dabei, um Stimmung zu machen, ist mir aufgefallen. Ansonsten auch viel Kölner Karneval, auch wenn man es nicht auf den ersten Moment merkt, weil Querbeat mit Romeo in der Instrumentalversion, das merkt keiner, dass das Kölner Karneval ist. Und aber das dazu gesagt, gebe ich dir völlig recht. Also ja, es ist halt von Musikjingle zu Musikjingle und dann kann sich keine Stimmung generisch aufbauen.
Vielleicht kann man auch mal, wenn ein Tor fällt, einfach einen Jingle weglassen. Und man muss auch nicht sagen, wer das Tor geworfen hat. Kann man oben auf der Anzeige alles sehen?
Ja, also da bin ich ein bisschen Traditionalist, was die Toransage an sich angeht. Aber teilweise kommen sie ja gar nicht mehr hinterher. Das muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Also ich erinnere mich an eine Szene, da war irgendwie der Torschütze vom einen Team noch nicht genannt, bevor dann schon wieder das Gegentor gefallen war. Also da wird es halt dann irgendwann schon schwierig. Das Tempo ist halt so Highspeed-mäßig. Vielleicht geht es einfach nicht mehr.
Es ist halt dann auch nicht jedes Tor mal wieder amazing und awesome. Das ist auch etwas, was ich nicht unterstützen kann. Also was mir nicht gefällt, wo ich mir denke, boah, muss das denn so sein? Also man kann es vielleicht auch ein bisschen dezenter machen. Und es war wieder auf einem Lautstärkepegel, insbesondere halt, weil die Halle verhältnismäßig leise war. Im Vergleich zu anderen Final Fours habe ich im Vorjahr zum Beispiel nicht so extrem wahrgenommen. Und wir sitzen ja immer an der gleichen Stelle. Aber diesmal dachte ich mir, meine Güte. Also auch da, ich finde, dass die EAF medientechnisch viele gute Dinge macht, dass sie sich extrem gut entwickelt haben, dass das natürlich eine absolut etablierte Veranstaltung ist. Auch darüber müssen wir nicht sprechen. Und ja, auch so Kleinigkeiten. Ne? Also die Mannschaften liefen ja jetzt aus der Mitte ein. Sie sind weggegangen von einer Variante der Vorsaison, wo die Mannschaften komplett eingelaufen sind. Diesmal sind die Spieler wieder einzeln eingelaufen. Das finde ich auch gut so. Ich habe auch gehört, dass das weiterhin Bestand haben soll und dass das ein einmaliger, ich sage jetzt mal, Ausrutscher gewesen ist. Aber ich habe dann auch so irgendwie gedacht, dann spielen sie die Champions League-Hymne und nach 2 Sekunden der Champions League-Hymne wird auf einmal die Halle hell. Vorher war sie dunkel, da hatte man eine schöne Atmosphäre und dann knallen die da das Licht rein. Gut, okay, es ist, wie es ist. Ich glaube, da gibt es immer noch Verbesserungsbedarf. Du hast übrigens auch das Finale der IHF Youth Club Trophy gesehen zwischen den Füchsen Berlin und GOG. Was hast du da so in Erinnerung?
Ja, also man muss ja immer sagen, das ist ja nicht unbedingt wie eine A-Jugend zu werten, sondern das sind ja nur U18-Spieler und da muss man natürlich sagen, GOG einfach ein verdienter Titelverteidiger, der einzige Spieler, der seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt hat. Da müssen wir schön den Namen merken, Alexander Kusenstierna-Hafström, der Torhüter, wirklich eine herausragende Leistung gebracht. Den Namen werden wir uns merken müssen. Und der Spielmacher Emil Back, ich glaube 49 Tore im gesamten Wettbewerb in 4 Spielen, hat schon das Spiel für GOG in der Champions League gegen Pick Saget mitbestritten oder saß da zumindest auf der Bank. Den werden wir als nächstes irgendwie sehen. Lukas Lauersen, eine Maschine am Kreis irgendwie, also der war schon doppelt so breit wie seine Berliner Gegenspieler. Das sind, glaube ich, meine Top 3 Spieler von GOG, auch wenn der Sohn von Nikolai Jakobsen mitgespielt hat. Bei den Füchsen, du hast ja vorhin Leo Brandner als Italiener hervorgehoben, dann möchte ich Matteo Agostinelli als Torhüter der Füchse ins Rennen werfen und Leo Novak, aber das ist kein Geheimnis, dass der wirklich auf dem Vormarsch ist und seinen Weg im deutschen Handball machen wird.
Ich finde das deswegen so interessant, diese Spiele zu sehen, weil das für mich noch ein bisschen purerer Handball ist. Es ist nicht die große Show. Wir haben ja eben über die Konstellation bzw. das Prozedere rund um die Spiele in der großen Arena gesprochen. Es ist ein bisschen purerer Handball. Es ist vielleicht auch ehrlicherer Handball, keine Ahnung. Die haben alle noch einen großen Ehrgeiz, also nicht, dass das die Profis nicht hätten, aber einen reineren Ehrgeiz vielleicht. Die möchten noch ganz viel erreichen, nach ganz, ganz oben. Die möchten irgendwann mal ein Final Four in dieser Halle spielen vor 20.000. Das ist das Ziel dieser Spieler. Deswegen gucke ich das sehr, sehr gerne. Und vor allem sind es natürlich auch die Stars von morgen. Du hast ja jetzt mit Back schon einen angesprochen, der schon im Kader der Profis von GOG in der Champions League mit dabei gewesen ist. Und das ist natürlich auch eine fantastische Sache, dass wir diese jungen Spieler mit dieser Durchlässigkeit sehen. Und dann kann man schon sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass genau die beiden richtigen Mannschaften im Finale dieses Wettbewerbs auch gegeneinander gespielt haben. Eben die, wo die Durchlässigkeit so hoch ist wie bei keinen anderen Mannschaften sonst.
Ja, das kann man sagen. Also mit Barcelona und Westbrem waren da auch noch 2 weitere Teams dabei, wo man wirklich sagen kann, da ist eine gute Nachwuchsförderung dabei. Die Füchse hatten im letzten Jahr natürlich das Problem, dass sie in der Quali gegen GOG spielen mussten. Da kann man natürlich sagen, vielleicht wären sie sonst letztes Jahr schon dabei gewesen. Und Westbrem letztes Jahr im Finale, dieses Jahr waren dann die Füchse zu stark. Und Barcelona hat auch eine ganz gute Durchlässigkeit, aber da haben wir es vorhin schon angesprochen, auch ermöglicht durch die einfache spanische Liga. Also so ein Adrian Zola, der jetzt in der Champions League kaum eine Rolle spielt, ist da halt einfach 4. bester Torschütze in der Saison. Das sind natürlich einfach Sachen, da muss man sagen, da profitieren solche Mannschaften auch von der einfacheren Struktur in ihrer Heimatliga.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also klar, wenn du in Ungarn spielst oder in Polen oder in Spanien, dann hast du einfach kaum wichtige Spiele. Guck mal jetzt nach Polen, bestes Beispiel, Kielce gegen Płock, das ist das Duell schlechthin. Die spielen in der Regel im Pokalfinale gegeneinander und zweimal dann in der Liga. Dann hast du 3 wichtige Spiele pro Saison und in allen anderen Spielen kannst du Spieler einsetzen, die dann wichtige Spielzeit sammeln können. Auf gutem Niveau, nicht auf dem allerhöchsten, aber auch natürlich mit guten Mitspielern und vor allem haben sie tägliches Training mit richtig, richtig guten Spielern. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ich möchte ein weiteres Thema aufgreifen, damit das nicht unter den Tisch fällt, denn nur wenige Medien werden es aufgreifen. Es war natürlich auch bei euch bei Handball World zu lesen. Die EHF hat das Format der Frauen Champions League angepasst und zwar ab der Saison 2027-2028. Dann wird in 4 Vierergruppen gespielt mit 3 Mannschaften pro Gruppe, die Hauptrunde erreichen. Dann gibt es 2 Hauptrundengruppen und dann werden jeweils 4 Mannschaften pro Hauptrundengruppe in ein Viertelfinale weiterkommen. Das bedeutet, es gibt keine Playoffs mehr und die jeweils letzten der 4 Hauptrundengruppen, die steigen ab in die European League. In der European League gibt es auch keine Qualifikationsphase mehr. Das tatsächlich finde ich relativ gut, denn dann können die Vereine viel, viel besser planen, wie viele Spiele sie denn eventuell zu absolvieren haben. Kommt natürlich dann immer auch darauf an, wie weit man kommt. Was sagst du denn zu dieser Veränderung, zu dieser Anpassung?
Also Champions League kommt mir vor, so wie ein kleiner Schritt zurück. Ich meine, wir hätten schon mal 4 Vierergruppen gehabt. Müsste ich jetzt nochmal gucken. Das war ein bisschen wenig Zeit jetzt, um das alles genau zu analysieren. Da war am Wochenende in Köln einfach zu viel los. European League ist, glaube ich, eine sinnvolle Weiterentwicklung. Die ERF hat auch gesagt, es geht ihnen darum, diese mittelstarke Ebene letztendlich weiterzuentwickeln. Und deshalb ist dieser Schritt jetzt gedacht. Klingt erstmal auf den ersten Blick sinnvoll. Wenn man sich natürlich die Preisgelder, die man in den Wettbewerben verdienen kann, anguckt. Also ich habe mal auf die Geldrangliste ein bisschen geguckt. Ja, so eine Mannschaft wie Metz oder Gör, die gehen damit unter 150.000 Euro an Einnahmen aus. Zum Vergleich, in der Champions League der Männer hat jetzt Barcelona die 600.000 Euro an Einnahmen überschritten. Das ist halt schon ein enormer Unterschied. Und in der European League verdienst du ja gar nichts an Preisgeldern. Das heißt, das sind ja alles Zuschusswettbewerbe, gerade wenn wir daran denken, dass du halt bis zum Ende mal hinterher 18 Spiele oder so bestritten hast, um den Titel zu holen. Also die Preisgelder reichen gerade mal dafür aus, um die Reisekosten zu finanzieren, wenn es gut läuft.
Ja, wenn es gut läuft. Also nicht, wenn es normal läuft, sondern wenn es gut läuft. Deswegen bräuchte es da eigentlich noch ein bisschen mehr an Prämien für die teilnehmenden Vereine, sodass das finanzielle Risiko einer Teilnahme nicht allzu hoch ist. Aber dadurch, dass es nicht mehr so eine lange Gruppenphase mit 14 Spielen gibt, also 7 festen Auswärtsspielen, gibt es halt jetzt maximal 3, wenn man halt sofort ausscheidet, dann klar noch auf einem unteren Level in der European League, wenn man da dann mit teilnimmt, aber trotzdem ist das vielleicht dann auch ein Entgegenkommen der EHF in Richtung einiger Vereine, denn es gab ja jetzt auch die Anträge für ein mögliches Upgrade. Borussia Dortmund als deutscher Vizemeister hat ein Upgrade beantragt, aber es wurden nur so wenige Upgrades beantragt, dass nur eine Mannschaft kein Upgrade bekommen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ hoch, dass das nicht Borussia Dortmund betrifft, denn es haben 2 Vereine aus Norwegen, nämlich Sola und Molde, ein Upgrade beantragt. Dort ist mit Storhamar der Meister bereits für die Champions League fix qualifiziert und es werden eben weitere Teilnehmer gesucht. Aber ich gehe ganz, ganz schwer davon aus, dass die EHF keine 3 norwegischen Vertreter mit dabei haben wird. Das würde mich absolut schockieren. Kann ich mir nicht vorstellen. In wenigen Tagen wird das ja schon bekannt gegeben. Und dann findet auch bald schon die Auslosung der Gruppenphase statt. Da bin ich dann sehr gespannt mit, wie gesagt, hoffentlich dann 2 deutschen Teilnehmern. Haben wir an jedem Wochenende tatsächlich hier bei uns in Nordrhein-Westfalen Christian Champions League bei den Frauen. Das ist eine schöne Sache. Dann kann man immer auch die besten Spielerinnen der Welt vor Ort sehen. So werde ich das zumindest handhaben, so oft es geht. Ist auch gar keine Frage. Schaut man sich ja extrem gerne an. Und die Frauenhandball-Europameisterschaft wurde vergeben, die von 2030 an Belgien und Frankreich, findet vor allem im Norden Frankreichs statt und in Antwerpen zusätzlich. Und Zug in der Schweiz könnte noch dazukommen. Das ist die interessante Randnotiz und deswegen ja, ist das, glaube ich, eine gute Sache, eine gute Kombination. Wie findest du das?
Ich finde es gut. Wir beide haben ja Belgien gesehen in EM-Qualifikation in Hamm. Ich denke, der belgische Handball will sich entwickeln, hat Entwicklung dringend notwendig. Und naja, so eine Nele Antonissen, die wird da nicht spielen. Das heißt, die müssen dann in diesen 5 Jahren aber jetzt richtige Schritte nach vorne machen. Wird mit Sicherheit eine Frage sein, ob eine Munia Smits dann mit 31 immer noch spielen will. Das wird mit Sicherheit jetzt das interessante Thema für die kommenden Wochen mal sein, wenn wir auf belgische Handballspielerinnen blicken, die wir in Deutschland kennen.
Ja, da gibt es durchaus einige und ich glaube, einige sind auch interessiert, dann an diesem Turnier teilzunehmen. Antwerpen ist der belgische Austragungsort. Dazu wird dann in Frankreich, in Dunkerque, in Nantes und Paris gespielt und wie bereits erwähnt, Zug kann noch dazukommen als Spielort in der Schweiz. Da müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden, damit das dann auch fix wird. Und wo wir beim Frauenhandball sind, bevor wir gleich dann abschließend nochmal zu einem Thema kommen, das ich eingangs erwähnt hatte, nämlich die Situation beim THW Kiel. Bald steht ja auch die U20-Weltmeisterschaft an und ich habe das große Vergnügen, dieses Turnier, also dieses Turnier der weiblichen Juniorinnen kommentieren zu dürfen. Seht ihr dann bei Dein alle Spiele der deutschen Mannschaft? Also die haben ganz gute Chancen, sind ja amtierender U19-Europameister. Allerdings hat sich jetzt Lara Däuble, die Linkshänderin von Frisch auf Göppingen und eine wichtige Stütze dieser Mannschaft, die Mittelhand gebrochen. Aida Mittag wurde nachnominiert vom Buxtehuder SV. Verfolgst du das dann in dieser Zeit jetzt oder machst du erstmal Sommerpause? Weil ich finde, das ist auch ein interessantes Turnier. Da sind ja einige Spielerinnen mit dabei, die in der Bundesliga durchaus schon für Furore gesorgt haben und auch zwei, drei Spielerinnen, die schon in der A-Nationalmannschaft gespielt haben.
Also ich glaube, meine letzte Sommerpause hatte ich 2007 oder so ähnlich. Nein, also ich verfolge das Turnier. Gerade haben wir eine große Nachfrage bei den Nachwuchsnationalmannschaften. Da gibt es ein großes Interesse der Handball-Community. Natürlich verfolgen wir das. Ich habe letztes Jahr die U19-Europameisterin praktisch auf ihrem Weg dahin mitbegleitet. Das ist eine ganz tolle Mannschaft, die wirklich, ja, also es gibt ja schon einen Haufen Spielerinnen wie eine Jana Walter, wie eine Chiara Rohr, wie Pharrell Njinku, die ja schon A-Länderspiele gemacht haben in der EM-Quali. Und von dem Jahrgang, das ist ungefähr so wie der 2023er Jahrgang bei den Männern. Mit Späth, mit Lichtlein, mit Uschins. In die Kategorie würde ich das für den Frauenhandball sehen, diesen Jahrgang.
Ja, ich finde schon, dass man das durchaus extrem gut vergleichen kann. Sie haben halt diesen internationalen Titel schon gewonnen. Das haben ja diese Spieler um Uschins, Späth und Fischer und so weiter auch. Die sind damals U19 Europameister geworden. Ein Wettbewerb, den es eigentlich gar nicht gibt. Das ist normalerweise der IHF-Wettbewerb. Aber das lag dann an der Pandemie, dass das entsprechend verändert wurde. Damals gab es ja nur kontinentale Wettbewerbe und auch ein Jahr wurden diese ausgesetzt. Also keine interkontinentalen Wettbewerbe, sprich Weltmeisterschaften, sondern nur Europameisterschaften. Und die sind dann aber auch mit dem gleichen Jahrgang Weltmeister geworden. Traust du das dieser Mannschaft zu? Ich meine, die Testspielergebnisse jetzt am vergangenen Wochenende, die waren ja äußerst eng gegen sehr, sehr starke Gegner, wie beispielsweise Spanien oder Frankreich. Und ja, also zumindest haben sie Chancen, das können wir mal sagen.
Also sie haben Chancen, aber auf dem Niveau, gerade wenn es um die Medaillen geht, das ist natürlich extrem eng. Und Spanien, letztes Jahr das Finale, das war so ein hochklassiges Handballspiel für den Nachwuchsbereich. Also wer da die Chance hat, sich dieses Spiel nochmal real life anzusehen, macht es bitte, weil das war wirklich herausragend. Und von den Spanierinnen wird man auch sehr, sehr viele in der A-Nationalmannschaft sehen. Das Frankreich-Spiel habe ich jetzt nicht beobachtet und den Frankreich-Kader, aber Frankreich hat natürlich generell eine sehr gute Jugendarbeit, gerade in den Profivereinen, die alle mittlerweile auch Nachwuchsleistungszentren haben. Da wird enorm gut gearbeitet und von daher, der DHB misst sich in der Vorbereitung auch gerne mit den besten Mannschaften. Ich bin gespannt, was man auch von diesen skandinavischen Teams erwarten kann dieses Jahr. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Da war der Endspurt der Bundesliga und der Champions League ein bisschen noch zu nah dran. Das wird jetzt alles in den kommenden Tagen kommen. Deswegen werde ich mich da noch auf den aktuellen Stand bringen müssen. Aber, und das ist halt so im Nachwuchsbereich, ja, ein schlechtes Spiel und du spielst nur noch um Platz 5 oder um Platz 9 gar. Also das kann schnell gehen, das muss aber auch nichts heißen. Ja, manchmal, du hast den Ausfall von Lara Deubler angesprochen, manchmal hängt es wirklich an einer einzigen Spielerin, auch in der Teamchemie vielleicht manchmal. Der DHB hatte letztes Jahr mit Katja Schülke zum Beispiel eine Mentaltrainerin dabei, die enorm wichtige Arbeit da geleistet hat und diese Mannschaft einfach richtig mental stark bekommen hat. Und das hat man dann im Turnier gesehen.
Na, dann hoffen wir, dass Sie aus dieser Erfahrung so viel mitgenommen haben, dass das dieses Mal dann auch funktioniert. Das Turnier wird in China ausgetragen. Das bedeutet, die Spiele finden am deutschen Vormittag oder Mittag statt. Die ersten beiden Spiele um 21:15 Uhr. Das dritte Spiel um 12.30 Uhr. Wie gesagt, alles zu sehen bei Dein. Und ich bin relativ optimistisch, dass es ein erfolgreiches Turnier werden kann. Ich denke, das Halbfinale sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Da kommt es natürlich dann auch immer auf die Tagesform an. Das ist alles sehr, sehr eng beisammen. Der DHB hat sich übrigens entschieden, in Dortmund jetzt auch so ein Nachwuchsleistungszentrum etablieren zu wollen und einen Campus bauen zu wollen und so weiter. Das ist natürlich auch eine relativ gute Nachricht. Es stand ja auch im Raum, dass der DHB eventuell umzieht und Dortmund verlässt. Das wird jetzt also nicht der Fall sein. Ich bin auch sehr gespannt, was Borussia Dortmund hier noch machen wird, denn die brauchen ja auch eine eigene Halle für ihre Profimannschaft. Und apropos Profis, da sind sie natürlich auch beim THW Kiel. Und da gab es jetzt heute eine Meldung, wenn man mal auf die Internetseite der Zebras schaut. Das ist aber die zur Verabschiedung für Mohab Abdelhak, der Ägypter, der ja ein paar Spiele gemacht hat für den THW, wurde jetzt nachverpflichtet und verlässt den Verein schon wieder, geht zu Vardar Skopje. Aber das ist nicht die Meldung, auf die wir alle gewartet haben. Es gab gestern spät am Abend noch eine Meldung von einem Handballportal, beziehungsweise zwei Handballportale haben es gemeinsam vermeldet bei Instagram. dass die Tage von Philipp Jiecher als Trainer des THW Kiel gezählt sind. Es wird relativ bald angeblich, wir wissen es halt nicht zu 100%, eine Meldung kommen, dass die Wege sich trennen werden. Wovon gehst du denn aus? Was sagt dir dein Gefühl? Weil man hört natürlich viel, aber wissen tun wir relativ wenig.
Ja, wissen tut man relativ wenig, auch weil der THW Kiel sich natürlich grundsätzlich nicht zu Personalien äußern wird. Von daher ist es halt immer schwierig. Ich glaube aber, dass der Druck irgendwann auf den Aufsichtsrat, also es gibt im Aufsichtsrat wohl eine sehr große Jiecher-Fan-Community, und ob die sich letztendlich durchsetzen kann oder ob der Druck dann angesichts der verpassten Europapokalqualifikation dann sogar dafür sorgt, dass man noch krasser irgendwie dann sagen muss, wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen. Es ist schwer einzuschätzen. Also ich traue dem THW Kiel beides zu. Also sowohl, dass sie sagen, nein, wir gehen jetzt noch in dieses Jahr mit Philipp, weil wir haben jetzt Julian Köster und Dom Markutsch dabei. Und wenn die beiden mal ein Jahr nicht europäisch spielen, dann haben wir vielleicht auch nicht ganz so viele Verletzte in der Saison. Und dann schaffen wir auch die Quali für die Champions League. Das kann ich mir genauso gut vorstellen, wie zu sagen, wir müssen jetzt hier ein Zeichen setzen und ändern was. Die Frage ist halt nur, wer wird dann der Nachfolger? Und das ist beim THW Kiel, glaube ich, dann die große, große Frage, wen kann man bekommen? Einen Gorgi Sigurdsson eher nicht. Und ich glaube schon, dass man beim THW Kiel eher auf einen Trainer mit Stallgeruch setzen wird. Und dann fallen mir nicht viele Kandidaten ein.
Aber muss es denn immer Stallgeruch sein? Wie wäre es einfach mit einem guten Trainer?
Es muss nicht unbedingt einer mit Stallgeruch sein, aber man muss natürlich jetzt auch noch bekommen in dieser kurzen Zeit. Das wird schon eine schwierige Aufgabe werden. Also viele Weltklasse-Trainer, die jetzt gerade frei sind, kenne ich nicht so. Von daher wird es halt schon schwierig. Da müsste man halt einen aus seinem Vertrag herauslösen und muss halt dann überzeugt sein. Talant Dushebaev wird natürlich immer genannt als Kandidat, weil der ja nur eine Nationalmannschaft hat und in Kielce auch die Option hatte, beides zu machen. Aber auch das ist natürlich die Frage, ob der THW jemanden haben will, der neben Vereinstrainer auch noch Nationalmannschaft macht. Das wird halt eine ganz schwierige Sache werden.
Ich finde, wenn du einen Trainer bekommen kannst, der ein Weltklasse-Trainer ist, dann darf nicht das Erste sein, woran du denkst, hat er nicht zu viel zu tun, wenn er zwei Sachen macht. Weil das muss ja der Trainer für sich selber einschätzen können. Wenn er das Gefühl hat, er kann das leisten und keiner der beiden Jobs leidet darunter und er denkt sowieso nur 24 Stunden Handball, dann sehe ich ehrlich gesagt das Problem nicht. Es ist sicherlich intensiver, als man das denkt, weil dann bist du die ganze Zeit in Action. Du hast nie Pause, mal eine kurze Sommerpause, aber das war es dann auch. Aber gut, jeder tickt da ja anders. Ich glaube, die Prämisse für den THW Kiel muss sein, dass sie einen sehr, sehr guten Trainer haben und dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt am Wochenende gesehen, dass Dom Markutsch eine unglaubliche Bereicherung sein kann, wenn es mit dem System passt. Ich wage ein bisschen zu bezweifeln, dass das System Philipp Jiecher zum Spieler Dom Markutsch passt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass eine Veränderung jetzt nach 7 Jahren mit Philipp Jiecher nicht schlecht wäre, aber man steckt in der ganzen Sache nicht drin. Wie du richtig gesagt hast, dem THW ist alles zuzutrauen. Wir wissen, der Aufsichtsrat, wie du es auch erwähnt hast, ist eher pro Philipp Jiecher. Da sind auch Personen nicht mehr mit dabei, die die Sache ein bisschen kritischer gesehen haben. Viktor Szilágyi und Philipp Jiecher kennen sich schon sehr, sehr lange, weil sie auch gemeinsam beim THW Kiel gespielt haben. Aber irgendwie, ja, finde ich, weil du gesagt hast, jetzt findet man vielleicht keinen Trainer, der aktuell zu haben ist, wenn man als Verantwortlicher nicht schon mindestens seit, ich sag mal, Februar, März das Gefühl hatte, man muss sich vielleicht auch am Ende der Saison anders orientieren, dann macht man seinen Job auch nicht richtig.
Ja, grundsätzlich denke ich, als Vereinsverantwortlicher muss man ja immer mindestens 2, 3 Alternativen denken. Und wenn man seinen Job gut macht, dann hat man, glaube ich, schon seit spätestens letzter Saison irgendwie eine Liste mit 5, 6 Namen, die vielleicht interessant sein könnten. Und dann wird man vielleicht davon jetzt schon wieder 2, 3 Namen durchgestrichen haben, weil sie woanders unterschrieben haben. Wir haben gesehen, wie schnell es in Berlin gegangen ist mit dem Trainerwechsel. Also ja, die ganz großen Namen, die kann, glaube ich, jeder aus dem Ärmel schütteln. Und dann wird man halt sehen. Es gibt ja auch bei den Fans durchaus Leute, die auch die Arbeit von Viktor Szilágyi kritisch sehen. Und ist auch die Frage, ob man dann einen kompletten Wechsel vollziehen muss. Das würde ja wiederum zu den Gerüchten, die es mal gab, mit Schindler, Sigurdsson passen. Also dass man beim THW vielleicht auch mal ganz, ganz groß in der Führung umbauen muss oder so.
Kann sein, dass wenn wir auf Stopp drücken, also ich das gleich mache hier bei der Aufnahme, 10 Minuten später eine Meldung kommt, das wäre natürlich der absolute Klassiker, aber gut, dann lässt es sich nicht ändern. Was nimmst du mit aus dieser Saison? Was ist bei dir persönlich eigentlich hängen geblieben von der Spielzeit 2025-2026?
Spielerische Highlights, also ich glaube das Pokalhalbfinale zwischen Magdeburg und dem BAC, das ist für mich den Handball, den ich gerne häufiger sehen würde. Diese Emotionen beim BHC, ja, so wie so ein Wasilewski seine Mannschaft angetrieben hat, wie Noah Bayer da explodiert ist, wie da verteidigt wurde. Das sind so Spiele, da geht mir das Herz auf und das möchte ich gerne häufiger sehen. Und das würde ich mal dem Handball als Hausaufgaben für die nächste Saison mitgeben.
Ja, tatsächlich, das wäre sehr schön. Das würde mich auch enorm freuen, wenn das der Fall wäre. Und was ist bei mir hängen geblieben? Dieses Spiel natürlich auch. Das war ein sehr, sehr besonderes Spiel. Der Silbermedaillengewinn der deutschen Frauennationalmannschaft und da explizit das Halbfinale gegen Frankreich. Das war sensationell, das war sehr emotional. Das war das, was die Spielerinnen sich über viele, viele Jahre erhofft und natürlich auch erarbeitet haben. Ja, also bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie das läuft ohne Aimée von Pereira, die mit 26 Jahren ihre Karriere beendet hat und dann nicht mehr mit dabei sein wird bei der Europameisterschaft Ende des Jahres und wahrscheinlich auch nicht, davon gehe ich natürlich aus, Xenia Smits, die als frisch gebackene Champions-League-Siegerin jetzt erstmal ihren Fokus komplett auf die Schwangerschaft legt. Und wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe, wird es sehr, sehr eng, dann wieder bei der Europameisterschaft dabei zu sein, kurz nach der Geburt des Kindes. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen ist das so ein bisschen mein Highlight gewesen, dieses Halbfinale in Rotterdam gegen Frankreich, das ist hängen geblieben. Und weil du ja eben angesprochen hast, ein paar Trainer haben jetzt mittlerweile woanders unterschrieben. Jaron Sievert wird Trainer bei der MT Melsung. Erstmal ab 2027, wie es heißt. Er übernimmt jetzt aber schon Aufgaben. Ich glaube aber, dass das noch eventuell ein bisschen verändert werden kann, denn Paris Saint-Germain sucht ja wahrscheinlich auch einen neuen Trainer zur kommenden Saison. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank an dich, Christian, mit Kreisab für die Saison 2025-2026. Wir haben noch einiges reingepackt an Themen in diese letzte Ausgabe der Saison. Und falls ihr denkt, cool, da freue ich mich drauf, vielleicht dann die nächste Sendung zu hören, dann könnt ihr einfach spenden. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, ich mache das finanziell oder natürlich auch auf eine andere Art und Weise, nämlich eure Zeit, wenn ihr den sozialen Kanälen folgt, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Aber wie gesagt, auch auf einem anderen Wege, patreon.com/kreisab oder einfach in die Shownotes schauen. Bei PayPal gibt es auch eine Möglichkeit, dieses Format zu unterstützen. Ich sage Dankeschön an euch alle, an alle meine Gäste, die in diesem Jahr mit dabei gewesen sind, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit, wie zum Beispiel Christian jetzt. Wir haben kurz die Aufzeichnung unterbrochen für ein Meeting und dann ist er wieder dabei. Also das schätze ich sehr hoch ein. Das freut mich jedes Mal wieder, dass alle da so kooperativ sind. Euch einen schönen Sommer und nicht vergessen, ihr könnt gerne bei Dein Raun schauen im Rahmen der U20-Weltmeisterschaft der Frauen. Da würde ich mich sehr freuen. Habt eine gute Sommerpause. Tschüss.